Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
Hallo aus Wien.
Und Servus aus Wien.
Und Grüezi aus Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max, das ist die Fabiola und das ist der Julian.
Und ich bin Archäologin, der Max ist Numismatiker und Julian, den kennt ihr ja natürlich auch schon, der ist Althistoriker und Epigraphiker. Und wieder mal unser Lieblingsgast, der heute bei uns in einer neuen Folge Ausgesprochen alt zu Gast ist. Wir sprechen gerne über die Antike und das machen wir heute auch mal wieder.
Freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf. Vielen Dank.
Ja, du bist ja unser Lieblingsgast und das ist immer wieder schön, wenn du da bist, weil du dann so ganz neue Zugänge, ganz neue Perspektiven hier mit reinkriegen. Ich meine, Fabiola mit ihren Steinen, ich mit meinen Münzen, aber Julian, du bringst ja immer nochmal ganz neue Quellen hier mit.
Ich bringe nicht nur Steine, sondern Steine mit Buchstaben und die bringe ich auch heute wieder mit, aber vielleicht bevor wir beginnen. Fabiola, was steht bei dir diesen Sommer an?
Ja, ich bin schon richtig gespannt und freue mich auf den Sommer. Der Archäologie-Sommer geht bei mir jetzt so in 3-4 Wochen los. Und dann bin ich endlich wieder auf Survey in Samos. Bin dort für 3 Wochen. Dann bin ich nochmal ein bisschen in Athen. Um Athen geht es ja auch ein bisschen in der Folge heute. Und dann geht es für mich auch nach Olympia noch weiter. Das heißt, viel, viel los bei mir dieses Jahr im Sommer, viel Archäologie. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe mir übrigens einen neuen Hut gekauft, um bereit für die große Hitze und die Arbeit im Freien zu sein. Was steht denn bei euch jetzt noch im Sommer an?
Ich glaube, Julian, bei dir ist es spannender, weil bei mir ist das eher so ein Bibliothekssommer.
Da brauchst du keinen Hut.
Nee, da brauche ich keinen Hut.
Ich habe mir tatsächlich 2 Hüte gekauft für diesen Sommer, damit ich auch mal wechseln kann, weil es ja wirklich sehr heiß werden sollte. Also ich bin nächste Woche in Pergamon tatsächlich, auch mit dem altbekannten Projekt aus Zürich mit Viktor Walser und Co. Und dann bin ich wieder ein bisschen in Hamburg und Ende August dann nochmal in der Türkei mit einem anderen Projekt aus Hamburg von meiner Chefin Kaya Harter. Da sind wir dann in Milet und werden auch da den Inschriften nachgehen.
Na, da hast du ja auch richtig was vor im Sommer.
Ja, ist gut, dass ihr so viele Hüte habt.
Welche Farbe haben deine Hüte?
Ja, so das klassische Sandbraun, Dunkelgrün, was man so kennt. Und
im Indiana Jones-Style?
Nein, tatsächlich so, eigentlich so Baseball-Cappies, aber eine hat auch eine Funktion, dass man so eine Art Sonnenschutz für die Schultern auch ausklappen kann. Also da bin ich ganz gespannt, wie das dann funktioniert bei den hohen Temperaturen, ob ich dann den Spezialhut auch brauchen werde.
Den Special-Hut, und dann bekommt man keinen Sonnenbrand im Nacken und auf den Schultern, oder wie?
Ja, genau. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das dann styletechnisch auch irgendwie was hergibt für die Fotos, aber
fragwürdig.
Also auf jeden Fall safety first, und wenn es wirklich über 40 Grad wird, dann muss man auch an den Sonnenschutz denken.
Und für die Fotos kannst du ihn zur Not immer schnell ausziehen.
Ich bin froh, dass wir jetzt auch ein Fashion-Podcast geworden sind. Das finde ich super.
Ja, mein Hut ist grün, dunkelgrün.
Oh, so viel
und
Farbe.
Er kann schwimmen.
Moment, was?
Ja, der ist aus so einem Stoff, dass er schwimmen kann. Und ich dachte mir, ich bin ja in Samos, da ist es sehr, sehr windig. Und manchmal bin ich zu faul, diesen Seilschutz zu machen, weil da sieht man immer so blöd aus, wenn man den Hut so unter dem Kinn festklemmt. Und ich dachte, okay, wenn er vielleicht mal wegfliegt, dann kann er wenigstens schwimmen.
Ja, was sprichst du denn hinterher?
Naja, ich kann ja auch schwimmen.
Okay, ich bin gespannt, was wir dann davon berichten werden. Aber in der Zwischenzeit können wir uns ja heute schon mal was anschauen, was wir jetzt ohne die Feldforschung der kommenden Wochen betrachten können. Wir schauen uns nämlich heute einen sehr, sehr großen Skandal an.
Und zwar ein Skandal, der uns nach Athen führt, der auch als der vielleicht größte Skandal der klassischen Geschichte Athens bekannt wurde und in die Geschichte einging. Und zwar befinden wir uns jetzt 415 vor Christus, auch etwa im Sommer, also in den Sommermonaten. 415 vor Christus war Athen mitten im Peloponnesischen Krieg gegen Sparta. Allerdings in einer Phase des Waffenstillstandes. Also der Krieg ist ja 431 vor Christus ausgebrochen, dann 421 vor Christus, 10 Jahre später gab es einen Friedensvertrag, der durch Nikias ausgehandelt wurde, der sogenannte Nikias-Frieden. Und der sollte 50 Jahre lang anhalten und eben dann für Frieden sorgen. Allerdings wird der sehr oft als fauler Friedensvertrag eigentlich bezeichnet, weil man nur am Status quo festhielt und die ja, die ganzen geostrategischen und politischen Differenzen eigentlich nicht wirklich nachhaltig gelöst hat. Und genau in dieser Zeit des Waffenstillstandes und des Friedens gab es natürlich auch immer mal wieder Anlass, dennoch Krieg zu führen auf beiden Seiten. Und in Athen war das ein heiß diskutiertes Thema im Frühling 415 vor Christus, weil man von Segesta aus zu Hilfe gerufen wurde, um eben einen Krieg gegen Syrakus zu führen. Weil Syrakus also eine mächtige Polis war und man fürchtete, dass da vielleicht ein Bündnis mit Sparta entstehen könnte, was dann auch im Peloponnesischen Krieg sozusagen eine neue Gefahr darstellen könnte. Und so wollte man diesen Präventivkrieg gegen Syrakus führen. Den hat man auch in der Volksversammlung durchgebracht im Frühjahr 415 vor Christus. Das war also beschlossene Sache. Und dann, bevor die Kriegsschiffe tatsächlich nach Syrakus ausliefen, um eben diesen Krieg zu führen, kam es in einer Nacht, in einer Sommernacht zu einem großen Skandal, nämlich es wurden zahlreiche Hermen auf den Wegen in Athen in der Nacht verstümmelt.
Also ein richtiger Kriminalfall, über den wir heute sprechen. Wir machen endlich mal wieder eine antike True Crime Podcast-Folge.
Bevor wir jetzt da direkt einsteigen, ich habe noch so ein paar Nachfragen. Die erste ist mal, warum mischt sich da Athen irgendwie mit Syrakus ein? Die sind ja ganz woanders. Also es ist ja quasi ein Mittelmeer-Weltkrieg, ganz am anderen Ende. Und das zweite, wo wir auf jeden Fall nochmal reingehen müssen, was ist eine Herme?
Vielleicht können wir die erste Frage auf eine andere Podcast-Folge verschieben, weil das tief in die komplexen geopolitischen Konstellationen des Peloponnesischen Krieges eingreifen würde. Für unser Thema ist jedenfalls relevant, dass es Athen darum ging, in einem Präventivkrieg eben die Machtstellung zu sichern und mögliche Verbündete eben Spartas auszuschalten, proaktiv sozusagen. Das war aber schon in Athen ein sehr umstrittenes Thema. Es gab viele, die diesen Krieg, diesen Feldzug nicht befürwortet hatten, die sagten, wir sollten lieber defensiv bleiben, wir sollten nichts provozieren und kein Risiko eingehen, dass wir vielleicht selbst geschwächt werden durch diese Unternehmung und wir sollten unsere Kräfte eher bündeln. Und diese Kritiker dieser Expedition, die sollten dann auch Recht behalten, weil die Sizilien-Expedition auch zur sogenannten sizilischen Katastrophe wurde. Athen hat also eine heftige Niederlage erlitten. Thukydides beschreibt sie als die größte Niederlage eigentlich der Stadt. Das hat auch dann in der weiteren Folge auch den Peloponnesischen Krieg maßgeblich geprägt und schlussendlich eben auch zur Niederlage im Krieg gegen Sparta dann geführt. Aber eben, wie gesagt, das ist ein Thema, da müssten wir uns mal tiefer mit befassen. Es ist, und das ist wichtig jetzt für die heutige Episode, eine sehr heikle Phase der Stadtgeschichte. Man befindet sich in einer unsicheren Situation. Man beschließt eben diese Expedition, der nicht unumstritten ist. Und die Stimmung in Athen war sicherlich sehr gespalten und sehr angespannt auch.
Okay.
Ja, und um zu verstehen, was da in der Nacht zerstört wurde, also diese ganzen Hermen, die zerstört wurden, müssen wir ja einmal klären, was das ist. Und dafür stellen wir uns am besten einmal vor, dass wir durch die antike Stadt laufen. Athen ist eine riesig große Stadt, eine gewachsene Stadt, die wird immer größer mit der Zeit. Da ist es ja gar nicht so leicht, sich zu orientieren. Die Straßen sind voll, da sind ja überall noch Leute, das ist belebt. Ja, und wie findet man denn jetzt die verschiedenen Orte, wo man hin will? Wie kommt man zum Athena-Tempel und landet nicht versehentlich beim Nike-Tempel? Das Google Maps gibt es in der Antike noch nicht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie anders orientieren. Und da kommen antike Wegpfeiler ins Spiel. Und diese antiken Wegpfeiler, die nennt man eben Hermen. Die müssen wir uns so vorstellen, dass das erstmal ein rechteckiger, glatter Steinpfeiler ist. Man diskutiert auch, dass es die in anderen Materialien gab. Aber für uns relevant sind erstmal diese rechteckigen Steinpfeiler. Das ist aber jetzt nicht einfach nur so ein langweiliges Rechteck. Die werden sehr, sehr spannend in dem Sinne, dass da oben immer ein Kopf drauf ist. Ein Kopfbildnis und das ist eben am Anfang immer der Kopf des Gottes Hermes.
Ah, drum auch Herme dann.
Genau, der Name ist hier tatsächlich Programm. Es hängt mit dem Gott Hermes zusammen. In archaischer Zeit ist da immer der Kopf von diesem Gott drauf. Mit der Zeit können das auch andere Leute werden, die da dargestellt werden. Ganz häufig auch Philosophen oder Politiker und andere Stadtbekanntheiten. Aber warum ist das jetzt am Anfang der Gott Hermes? Das macht schon Sinn. Hermes ist ja der griechische Gott der Wege, der Beschützer von Grenzen, der Beschützer der Reisen und Handel. Also das passt ja auch inhaltlich dann ganz gut zur Funktion eines Wegpfeilers.
Der hat dann einfach mehrere Arme, die dann zeigen, in welche Richtung man gehen soll. Also irgendwie 17 Schritte zur Agora. Oder wie?
Ja, es ist tatsächlich anfangs nur der Kopf. Und mit der Zeit gibt es dann auch immer im Laufe des 5. Jahrhunderts gibt es auch Beispiele, da werden noch Teile der Schultern mit auf diesem Pfeiler dargestellt. Da kann man dann zum Beispiel auch Kränze noch drüber hängen. Aber ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element dieser Hermen, das ist der Penis. Und dieser Penis, also dieses männliche Geschlechtsorgan, das ist noch an dieser Herme, an diesem Pfeiler angebracht. Am Anfang ist er übrigens immer ithyphallisch, das bedeutet erigiert. Das heißt, wir haben da gerade bei den frühen Beispielen einen sehr, sehr, sehr großen erigierten Penis, der eben auch mit den Weg weist. Das ist auch ein ganz spannendes Element, was wir jetzt vielleicht aus heutiger Perspektive nicht einfach nur lustig finden. Das ist auch später in der Deutung und wie wir diese ganzen Hermen verstehen, relevant. Was wir auf jeden Fall zusammenfassen können, Hermen, ja, ist so ein bisschen wie ein modernes Straßenschild an Wegkreuzungen, Grenzen, an ganz vielen Eingängen von Gebäuden, Heiligtümern. Also man sieht sie an ganz, ganz vielen Städten in der griechischen Antike in Athen. Und diese Hermen wurden jetzt in dieser sagenumwobenen, in besagter Nacht zerstört.
Und was das Ganze als Skandal dann stilisierte, ist eben die Tatsache, dass die Hermen Gottesdarstellungen sind. Das heißt, es ist nicht einfach eine x-beliebige Darstellung, sondern sind auch Götterbilder und die ja auch unter diesem religiösen Schutz stehen und unter dieser Aura der Göttlichkeit, dass man sie also nicht verstümmeln darf. Und das ist eben genau in dieser Nacht passiert. Es gibt zahlreiche Quellen, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen, die eben beschreiben, dass die Hermen systematisch zerstört wurden und dass zu Beginn mal ganz unklar war, wer da eigentlich dafür verantwortlich war. Also es muss eine geplante Aktion gewesen sein, weil so systematisch, wie das die Quellen beschreiben, so kann das jetzt keine Frustration einer Einzelperson gewesen sein, die da irgendwie vor ihrem Haus ein bisschen randaliert hat, sondern es muss wirklich eine systematische Verstümmelung von eben Gesicht und Aristophanes beschreibt auch Gliedmaßen, also eben die beiden charakteristischen Bestandteile dieser Herme, dieser Pfeiler, die wurden eben verstümmelt. Und das hat eine riesige Aufruhr eigentlich erzeugt in Athen. Und da hat man also begonnen, nach den Schuldigen zu suchen, weil man ja eben auch man wollte diesen Religionsfrevel eben nicht auf sich beruhen lassen. Und deshalb hat man versucht, die Schuldigen zu finden. Es gab Fahndungen, es gab Festnahmen. Und bei diesen Fahndungen ist man auf einen zweiten Skandal gestoßen, der in der Literatur mindestens so oft und detailreich diskutiert wurde, eben wie der Hermenfrevel, das war die Profanisierung, die sogenannte, der Mysterienkulte.
Das heißt, nur weil dieser erste Skandal stattgefunden hat, nur weil der Hermenfrevel stattgefunden hat, ist überhaupt dieser andere Skandal aufgedeckt worden. Das heißt, zwei Kriminalfälle im Prinzip, die hier ganz eng miteinander zusammenhängen. Doppel-True-Crime.
Genau, der erste Skandal ist halt offensichtlich, weil jeder den öffentlichen Raum wahrnehmen konnte und sah, was da vor sich ging. Und als man dann aber im Zuge dieser Hausdurchsuchungen und Fahndungen auch in den privaten Bereich ging und also auch ja, im privaten Reich Durchsuchungen durchgeführt hat, hat man also festgestellt, dass Mysterienkulte, die vor allem in Eleusis beheimatet sind, in Athen, also in diesem extraurbanen Heiligtum von Eleusis. Das sind Kulte eben um Demeter und ihre Tochter Persephone. Und das Wichtige an diesen Mysterienkulten ist eben, dass man zur Teilnahme vor allem dieser innersten Kulthandlungen eingeweiht werden musste. Also es war nicht ein Kult, der automatisch in der Polis öffentlich zelebriert wurde, sondern man musste zu einem engeren Kreis dazugehören. Interessanterweise war es nicht notwendig, Bürger zu sein und auch nicht notwendig, Mann zu sein. Also es konnten auch Frauen, es konnten Metöken und es konnten auch Sklaven eingeweiht werden. Das war also ein sehr inklusiver Kult, Mysterienkult für die Athener. Aber eben das Wichtige war, dass einerseits die Weihung stattfand, auch mit gewissen Ritualen, und zweitens, dass diese Inhalte dieses Kultes geheim gehalten wurden. Und deshalb wissen wir erstaunlich wenig über die Mysterienkulte, obwohl sie extrem populär waren und wir von zahlreichen Persönlichkeiten der Antike wissen, dass sie geweiht waren, aber eben es war ein Geheimhaltungskurs. Wir wissen also höchstens, dass es um das Herumzeigen ging von heiligen Gegenständen. Es wurden heilige Wörter ausgesprochen, es wurden Ferkel geopfert und eben andere Kulthandlungen im Geheimen, im Verborgenen ausgeführt. Und diese Mysterienkulte waren aber eben ganz eng an Eleusis gebunden und auch an eine eingeweihte Priesterschaft, an ganz klare Normen innerhalb dieser Gruppe. Und dass diese Mysterienkulte jetzt eben auch im privaten Bereich gepflegt wurden und auch mit unter Beisein von Nichtgeweihten, das war der große Skandal. Also das war ein zweiter religiöser Skandal, dem man auf die Schliche kam und dem man dann also in der Folge dieses Herrenfrevels untersuchen wollte.
Das heißt, dieser Inner Circle-Kult, der eigentlich so sehr von seiner Geheimhaltung lebt, da hat man dann bei sich zu Hause plötzlich auch Uneingeweihte durften da mit zelebrieren. Und das ist alles durch diesen anderen Skandal aufgedeckt und die Ermittlungen dazu aufgedeckt werden können.
Und das ist natürlich auch ein Skandal im Sinne der Frömmigkeit der Athener. Also wir müssen uns ja immer vergegenwärtigen, Religion war nicht etwas, was man irgendwie im Privaten gepflegt hat, was jeder so für sich irgendwie glaubte oder eben nicht glaubte, sondern es war auch eine gewisse Verantwortung, die man hatte als Bürger und als Bewohner einer Stadt. Und wenn man eben einen religiösen Frevel begangen oder eben sich ja, Verfehlungen leistete im religiösen Sinne, dann konnte man eigentlich eine ganze Gesellschaft auch schädigen und durch den Unwillen der Gottheit, der dadurch entsteht, halt eben auch irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. Und deshalb war es also so schlimm, dass da auch im privaten Bereich dieser unsachgemäße Kult geführt wurde.
Aber hängen diese beiden Skandale auch inhaltlich miteinander zusammen? Oder ist es einfach nur, durch den einen konnte das andere aufgedeckt werden?
Die hängen inhaltlich wahrscheinlich nicht miteinander zusammen. Es gibt ganz viele Bezüge dann, das werden wir gleich sehen, wo Personen, die eben im einen Skandal irgendwie schuldig gesprochen wurden oder angeklagt wurden, dann aussagten über Personen, die im anderen Frevel oder Skandal sich eben was zu Schulden kommen ließen. Und also es gibt viele Verstrickungen, aber in der Sache waren das zwei verschiedene Prozesse und zwei verschiedene Verfehlungen, die da aufgedeckt wurden. Und vielleicht bevor wir zur ersten Quelle gehen, noch ein paar Worte zur Quellenlage allgemein und weshalb dieser Hermenfrevel und eben Mysterienfrevel so wichtig ist für die heutige Forschung. Die Quellenlage ist nämlich außerordentlich gut und das ist für die antiken Verhältnisse ja auch nicht alltäglich. Und einerseits haben wir literarische Quellen, vor allem in der Historiographie, also Thukydides, der ja über den Peloponnesischen Krieg schreibt und eigentlich der wichtigste Historiker des 5. Jahrhunderts vor Christus ist, der beschreibt eben die Hintergründe der gescheiterten Sizilien-Expedition vom Sommer 415 eben mit Bezug auf diesen Hermenfrevel. Und dann haben wir eine Persönlichkeit namens Andokides, die in der Geschichte eigentlich eine wichtige Rolle spielte, weil diese Person als Kronzeuge auftrat und Schuldige denunziert hatte in Athen, also in diesem Hermenfrevel, und deshalb durch das Verpfeifen eigentlich, durch das Anzeigen von Schuldigen ihre eigene Haut rettete. Das hat leider nicht allzu lange gehalten, weil durch einen Volksbeschluss dann auch Andokides, der eben sehr wahrscheinlich auch im Mysterienkult eben schuldig war, die Stadt verlassen musste, weil er der Artemie zum Opfer fiel. Also seine Bürgerrechte wurden eingeschränkt, obwohl ihm eigentlich Straffreiheit erklärt wurde. Aber eben er durfte zwar in der Stadt bleiben, aber hatte seine Bürgerrechte verloren, durfte also nicht mehr an der Volksversammlung teilnehmen, nicht mehr die Heiligtümer betreten etc., ist also eigentlich sehr stark eingeschränkt worden und hat sich deshalb dann nach Zypern abgesetzt. Und der ist dann zurückgekommen nach Athen, hat sich in Athen natürlich sehr viele Feinde gemacht, weil er eben Leute im aristokratischen Milieu angezeigt hat und also auch ins Exil oder zur Todesstrafe eben gebracht hat durch diese Anzeigen. Und als er dann 403 vor Christus zurückkam, wollte man sich natürlich an ihm rächen. Er hatte auch viele Gegner und deshalb kam es zu einem Prozess 400 vor Christus oder auch 399 vor Christus. Das Datum ist nicht ganz klar, da gibt es verschiedene Thesen. Und in diesem Prozess wird er also angeklagt, dass er eigentlich als Atimos, also als Bürger ohne Bürgerrechte, als Athener ohne Bürgerrecht eben an den Mysterien von 400 vor Christus teilnahm. Also der hat sich wie ein Bürger verhalten, obwohl er das nicht hätte dürfen. Und deshalb wurde er angeklagt und in seiner Verteidigungsrede rollt er die ganze Vorgeschichte noch einmal auf und nimmt also auch Bezug auf die Situation von 415 vor Christus. Und deshalb ist dieser Andokides eine so wichtige Persönlichkeit im ganzen Prozess, im ganzen Skandal auch und wird auch in der Literatur ganz häufig als ja, wichtigste Persönlichkeit angeführt.
Seine Verteidigungsrede hat sich einfach erhalten bis heute.
Genau, von ihm sind, wenn ich mich recht erinnere, 4 Reden erhalten. Er war nicht ein brillanter Redner, das wurde auch ein bisschen gerügt in der späteren Zeit. Also er ist jetzt nicht ein Demosthenes oder ein Lysias, aber eben er hat die Reden zu seiner eigenen persönlichen Verteidigung gehalten, nicht für jemand anderen geschrieben. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Reden überliefert sind. Wir haben also seine Verteidigungsrede, er wurde auch freigesprochen, das muss man dazu sagen, in diesem Klagepunkt, also 400 vor Christus. Wir haben aber auch eine Anklagerede gegen den Andokides und da sind wir aber nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die authentische Anklage ist, die also versucht hat, Andokides 400 vor Christus dran zu kriegen vor Gericht oder ob es sich nicht eher um eine Rede in späterer Konstruktion halt im Wissen des ganzen Prozesses vielleicht zur stilistischen Übung oder auch zur Publikation eben handelt. Also da ist die Authentizität ein bisschen umstritten.
Es ist auf jeden Fall ein antikes Schriftstück trotz allem, aber quasi ob es wirklich aus dem Prozess heraus ist oder quasi im Nachhinein jemand geschrieben hat, ach so hätte man ihn anklagen sollen, das ist quasi umstritten. Aber dass es echt antik ist, ist jetzt nicht das, was zur Debatte steht.
Das ist nicht umstritten und für unser Thema heute ist es auch deshalb wichtig, diese Rede zu behandeln, weil sie eben auch die ganze Stimmung und die ganzen Argumente der damaligen Zeit eben aufnimmt und die sind sicher authentisch und plausibel. Also das sind jetzt nicht Fiktionen, die da ausgedacht wurden, sondern das ist schon eine Rede, die inhaltlich auch Sinn macht, auch wenn sie später konstruiert ist. Und die dritte Quellengattung, das sind meine lieben Inschriften natürlich wieder.
Endlich kommen die Buchstaben auf Stein.
Da haben wir schon einmal drüber gesprochen, nämlich im Zusammenhang mit der Sklaverei.
Ja, da hatten wir in Folge 44 drüber gesprochen, oder? Das war die Folge zur Sklaverei im antiken Griechenland. Das war in dieser Reihe antiker Alltag, die du so schön für uns vorbereitet hattest.
Genau, und da haben diese Inschriften Platz gefunden, weil es eben darum ging, dass Sklaven mit Preisangaben auf dieser Inschrift aufgezeichnet wurden. Man da auch der Wert eines Sklaven oder einer Sklavin und auch vielleicht auch die Ausbildung, die Qualifizierung, also ein Schmied beispielsweise, der kostet dann mehr, weil er eben qualifiziert ist und ein Goldschmied noch mehr etc. Da ging es darum. Aber da werden wir nochmal kurz drauf zurückkommen. Ich würde sagen, wir beginnen einmal mit Thukydides, mit dem ja, Paradehistoriker eigentlich des 5. Jahrhunderts und mit dem ersten Zitat. Der schreibt also eben über den Sommer 415 vor Christus. In dieser Zeit wurden all den Steinbildern des Hermes in der Stadt Athen, sie sind nach Landesbrauch, die vierkantige Arbeit im Torbau vieler Wohnhäuser und in heiligen Bezirken, in einer Nacht fast an allen die Gesichter verstümmelt worden. Wer es getan, wusste niemand, aber es wurden von Staates wegen große Belohnungen ausgesetzt, nicht nur um diese zu finden, sie beschlossen außerdem, wer irgend von sonst einem vorgefallenen Frevel wisse, solle ihn unbesorgt anzeigen, jeder dürfe, Stadtbürger, Fremde und Sklaven. Sie nahmen die Sache sehr ernst, als ein böses Omen für die Ausfahrt und zugleich als Anzeichen einer Verschwörung zu Aufruhr und Sturz der Volksherrschaft. Nun wird angezeigt, durch einige Beisassen und Diener zwar nichts wegen der Hermen, aber einige frühere Verstümmelungen anderer Götterbilder, von ausgelassenen jungen Leuten im Rausch begangen und außerdem, dass die Mysterien gespielt werden in Häusern zum Hohen und dessen wurde auch Alcibiades beschuldigt. Das nahmen die auf, die am meisten dem Alcibiades grollten, weil er sie hindere, selbst das Volk ungestört zu lenken. Wenn sie ihn vertrieben, so hofften sie, die Ersten zu sein. Sie bauschten die Sache auf und zeterten, die Mysterien und die Verstümmelung der Hermen zielten auf den Sturz der Volksherrschaft. Und nichts von alledem sei geschehen, ohne dass er, gemeint Alcibiades, dabei gewesen war. Und wiesen endlich zum Beweis auf das ganze übrige Gebaren dieses hochfahrenden Sittenverächters. Denn nach der Abfahrt der Flotte gaben die Athener die Nachforschungen nicht auf nach den Freveln, die mit den Mysterien und den Hermen geschehen waren, und ohne die Angeber auf ihren Ruf zu prüfen. Jeder war ihrem Argwohn recht. Setzten sie auf schlechter Menschen Wort höchst ehrenwerte Bürger ins Gefängnis, weil es besser sei, die Sache peinlich zu prüfen und herauszufinden, als dass wegen eines Angebers Niedrigkeit ein Mann, und wäre er auch unbescholten, von einer Beschuldigung ohne Untersuchung freikäme. Denn das Volk wusste vom Hörensagen, wie die Tyrannis des Peisistratos und seiner Söhne gegen Ende drückend geworden war, dazu nicht einmal von den Athenern selbst und Harmodios gestürzt worden war, sondern von den Spartanern. Darum war es immer in Angst und hatte jeden in Verdacht.
Wow, das ist ja, fühlt sich fast an wie eine Live-Berichterstattung von diesem Skandal, von dem Umgang damit. Ich fand es ganz spannend, dass sie auch direkt sagen, dass die Athener die Sache sehr, sehr ernst genommen haben.
Zeigt ja auch sehr deutlich, dass man hier ja jetzt scheinbar wirklich eine Situation schafft, wo man quasi alles, was jemals mit Frevel zu tun hatte, einfach relativ einfach anzeigen kann. Also quasi, wir wollen alles rausfinden, wir wollen alles aufdecken, wir zeigen eine harte Hand, hartes Vorgehen gegen alles, was mit Gotteslästerung und mit Frevel zu tun hat.
Man will eben sozusagen aufräumen mit dem Frevel, den man sich aufgeladen hat als Gesellschaft, um eben auch dann das Wohl dieser Expedition und dieser Kriegsunternehmungen nicht zu gefährden. Also es ist ein ganz komplexer Sachverhalt und es war ziemlich chaotisch in Athen, da kann man sich sicher sein.
Und was ist das hier mit von wegen, die ausgelassenen jungen Leute hätten im Rausch auch noch Verstümmelung begangen? Ist das hier die besoffene Geschichte, die auch noch passiert ist?
Das ist natürlich auch immer so ein Thema, was dann in der Forschung diskutiert wurde. War dieser Hermenfrevel, diese Verstümmelung vielleicht nur eine besoffene Geschichte? Oder war das vielleicht ein Lausbubenstreich? Oder war das tatsächlich ein systematischer Vorgang, um die öffentliche Ordnung zu stören und eben auch vielleicht sogar die Demokratie in Gefahr zu bringen? Und mittlerweile geht man davon aus, dass es sicher mehr gewesen sein muss als ein Haufen Jünglinge, der da besoffen durch die Stadt zieht und hier und da mal irgendwie ein Phallus abschlägt im Rausch. Es muss also sicherlich eine systematische Aktion gewesen sein, weil sonst hätte das nicht so großflächig stattgefunden und wäre das auch nicht zu so einem Riesenskandal geworden.
Und was hat es jetzt mit der Person des Alcibiades auf sich? Der wird da jetzt von Thukydides sehr stark herausgestrichen.
Alcibiades war sozusagen eine extrem kontroverse Persönlichkeit in dieser Zeit, war ein richtiger Kriegstreiber auch, wollte unbedingt diese Sizilien-Expedition, diesen Feldzug vornehmen und war auch eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Und natürlich geriet diese Persönlichkeit, am Schluss wurden ja auch die Tyrannen genannt, auch ins Gespräch und auch in Verruf, wenn es darum geht, irgendwie einen Putschversuch oder einen kontrollierten Umsturz anzuzetteln. Und man hat sich dann eben überlegt, was machen wir mit dem Alcibiades? Der ist zwar jetzt Feldherr für den Sizilienfeldzug, wollen wir ihm den Prozess vor dem Feldzug machen oder danach? Und man hat sich dann entschieden, ihn aber nach Sizilien zu schicken mit dem Feldzug und den Prozess sozusagen zu vertagen, weil man eben den Feldzug ja schon beschlossen hat und dieses Vorhaben Priorität hatte auch in der Planung. Nur ist das Vorgehen dann gescheitert. Er wurde auch in Absentia zum Tode verurteilt, hat dieses Urteil dann in Unteritalien vernommen und hat sich dann abgesetzt. Also ist dann nicht zurück nach Athen gefahren, sondern eben sich abgesetzt. Und ist also in der Kontroverse noch viel stärker irgendwie hervorgetreten durch diese ganze Entwicklung.
Kann ich aber auch verstehen, dass wenn dich das Todesurteil erreicht, dass du dir jetzt nicht denkst, ach, natürlich fahre ich dann nach Hause.
Besser ist das.
Und um vielleicht noch einmal die religiöse Dimension dieser ganzen Verstümmelungsaktion deutlich zu machen, habe ich zwei Stellen aus dieser Anklagerede eben gegen Andokides herausgesucht. Die ist im Korpus von Lysias, einem weiteren Redenschreiber aus dem klassischen Athen, überliefert, aber die stammt wahrscheinlich eben nicht von Lysias und ist wahrscheinlich auch nicht die authentische Rede eben des Prozesses. Aber nichtsdestotrotz ist sehr ansehnlich, auch inhaltlich. Und ich zitiere mal: Es ist doch eine seltsame Sache, wenn jemand einen anderen körperlich verletzt, an Kopf, Gesicht, Händen und Füßen, so wird er entsprechend den Gesetzen des obersten Gerichts aus der Stadt des Mannes, dem er dies angetan hat, verbannt. Kommt er zurück, wird er angeklagt und mit der Todesstrafe belegt. Wenn aber jemand derartiges den Standbildern der Götter antut, so wollt ihr ihn nicht einmal daran hindern, weiterhin die Tempel zu betreten, und er wird nicht bestraft, wenn er es dennoch tut. Der Sachverhalt ist also ganz klar. Alcibiades wird als Mittäter des Hermenfrevels bezeichnet und hat sich schuldig gemacht, also auch nach dem Gang ins Exil, nach seiner Rückkehr wieder eben in die Tempel zu gehen und die Mysterienkulte weiter zu pflegen und an den Mysterienkulten teilzunehmen.
Und eben auch ganz klar, dass dieser Hermenfrevel auch ein religiöser Frevel ist. Also, dass da wirklich dann in dieser Herme man auch diesen Gott Hermes sehen muss, der dann hier eben verstümmelt wurde und das eben auch als kriminell eingestuft wurde, als bestrafenswürdig.
Voll, und es ist nicht nur Vandalismus. Es geht jetzt nicht nur darum, ach ja, die haben halt randaliert, sondern es geht ganz stark um die religiöse Komponente. Gerade auch jetzt in diesem Argument zu sagen, okay, wenn man quasi einem Menschen Gewalt antut, wird das streng geahndet, dann muss also auch ein Gewaltakt gegen den Gott oder gegen das Bildnis des Gottes auch streng geahndet werden. Das finde ich sehr eindrucksvoll.
Und wie streng das geahndet wurde, das können wir auch eigentlich an dieser ganzen Fahndungsaktion ablesen. Je schlimmer die ganze Fahndung und Nachforschung ist und je akribischer die betrieben wird, desto schwerer muss ja auch das Vergehen gewesen sein, was diese ganze Fahndung dann provoziert hat. Und da können wir auch wieder bei Thukydides lesen, wie man da vorging. Also man hat beispielsweise dann Kopfgeld ausgesetzt, man hat auch Belohnungen ausgesprochen, auch für Sklaven, die eben Aussagen machten gegen ihre Besitzer. Man wollte also auf jeden Fall alle drankriegen, die irgendwie damit etwas zu tun hatten. Und am besten lassen wir mal wieder Thukydides sprechen, ich zitiere: Dessen gedachte nun das Volk von Athen, erinnerte sich an all dessen, was es vom Hörensagen davon wusste, und war darum so streng und argwöhnisch gegen alle, die wegen der Mysterien im Verdacht standen. Alles schien ihnen auf eine Adels- oder Tyrannenverschwörung zu deuten. Und da sie in dieser Erbitterung schon viele angesehene Männer ins Gefängnis gesteckt hatten und noch kein Ende abzusehen war, täglich nahm ihr Ungestüm noch zu und die Verhaftungen. Da wurde einer der Gefesselten, der noch am ehesten schuldig schien, von einem der Mitgefangenen überredet, anzuzeigen, was er getan oder auch nicht getan hatte. Die Vermutungen gingen nach beiden Seiten, und die Wahrheit über die Täter hat weder damals noch später je jemand gewusst. Aber der Sprechende überzeugte ihn, er müsse, auch wenn er es nicht getan hatte, sich Straffreiheit ausbitten und damit sich selber retten und die Stadt von all dem jetzigen Argwohn befreien. Es sei für ihn mehr Hoffnung, am Leben zu bleiben, wenn er mit Straffreiheit gestünde, als wenn er leugne und vor Gericht käme. So erklärte dieser sich und einige andere für schuldig wegen der Hermen, und so empört das Volk von Athen vorher war, die Männer nicht herauszufinden, die die Macht der Menge bedrohten, so glücklich war es jetzt, die Wahrheit, wie es meinte, zu wissen. Sofort wurde der Angeber und die mit ihm, die er nicht verzeigt hatte, freigelassen, die Beschuldigten abgeurteilt und hingerichtet, so sie sie hatten, die Geflüchteten zum Tode verurteilt und für ihre Mörder eine Belohnung ausgesetzt. Damit waren die Betroffenen, man weiß nicht, ob nicht zu Unrecht, bestraft, für die übrige Stadt war es jedenfalls im Augenblick eine spürbare Erleichterung.
Puh, 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 also da wurde vermutet und Theorien aufgestellt, wer es dann gewesen sein könnte. Dann hat da jemand Leute verraten und plötzlich wurden die gesucht, gefangen. Es wurde ein Kopfgeld auf die ausgesetzt. Das ist ja irre.
Ja, es wirkt vor allem so, dass einfach nur Anklagen und Urteile um jeden Preis gibt. Also letztendlich, Thukydides sagt ja schon eindeutig, er ist sich nicht sicher, ob da die richtigen Leute erwischt worden sind. Und eigentlich scheint es nur darum zu gehen, dass irgendjemand verurteilt worden ist und nicht unbedingt die richtigen Leute.
Aber das zeigt ja, finde ich, auch, wie wichtig es den Athenern war, da zumindest auf dem Papier einen Schuldigen zu finden. Also es gibt in dem Zusammenhang auch einen ganz coolen Artikel von Robin Osborne. Das ist ein ganz berühmter britischer Althistoriker und der hat da einen wegweisenden Artikel über diesen ganzen Fall, über diesen ganzen Skandal geschrieben. Und er schreibt eben, dass es nicht nur dieser religiöse Frevel war an den Herren, sondern dass mit der Zeit das eben so zum Skandal aufgebauscht wurde, dass das Gesicht eines jeden Atheners, the face of every Athenian, damit zerstört wurde. Dass dann diese Hermen wirklich zur Projektionsfläche der Demokratie geworden sind und dass dadurch dieser Angriff auf die Hermen eben nicht nur dieser Lausbubenstreich war, sondern eben ganz klar von dieser politischen Dimension, als politische Dimension gesehen wurde. Ja, und da muss man eben unbedingt auch die Täter fassen oder zumindest so tun können, als ob man Täter fasst.
Und das Ganze wird natürlich dann chaotisch, wenn sowieso schon Feindschaften entstehen oder da waren in einer Stadt. Also, dass man also versucht, vielleicht auch einem politischen Gegner noch eins auszuwischen, jemanden dran zu kriegen. Oder andererseits, wenn man Gefahr läuft, selbst angezeigt zu werden, dass man vielleicht eher die Flucht ergreift und noch seine Haut rettet, bevor man zum Tode verurteilt wird. Vielleicht auch schnell abgeurteilt in einem Gerichtsprozess, der eben auch stark aufgeheizt ist und der von dieser politischen Spannung eben geprägt ist. Und insofern war das also eine sehr chaotische Situation und wie denn diese Denunziationen und diese Anzeigen denn eigentlich abliefen, das berichtet Andokides selber, der ja auch angezeigt hat und der also in diesem Prozess, der eben 400 vor Christus stattfand, beschreibt, wie das 15 Jahre früher ablief und wie es vonstatten ging. Da kann ich nochmal zitieren. Wie versprochen, werde ich bei der Darstellung der Verstümmelung der Standbilder und der nachfolgenden Denunziation so verfahren, dass ich euch alles, so wie es geschah, von vorne beginnend berichten werde. Nachdem Teukros aus Megara gekommen war und ihm Straffreiheit zugesichert worden war, legte er alles offen, was er wusste, und zeigte 18 Männer namentlich als Täter des Hermenfrevels an. Sobald diese von der Anzeige erfuhren, ergriffen die einen die Flucht, andere wurden festgenommen und aufgrund der Aussage des Teukros hingerichtet. Teukros denunzierte in der Hermensache folgende: Eukdemon Glaukippos, Eurymachos, Polyeuktos, Platon, Antidoros, Charippos, Theodoros, Ikisthenes, Menestratos, Eryximachos, Euphiletos, Eurydamas, Ferekles, Meletos, Timantes, Archidamos und Telenikos. Also das sind die 18 Namen, die er angezeigt hatte. Nachdem dies geschehen war, machte Peisandros und Charikles, Mitglieder der Untersuchungskommission, die damals als überzeugte Demokraten galten, geltend, es handle sich nicht um das Werk einzelner weniger, sondern um einen Komplott zum Sturz der Demokratie. Man müsse deshalb die Sache weiter untersuchen und mit Anstrengungen nicht nachlassen. Die ganze Stadt war in Aufruhr, so dass jedes Mal, wenn der Herold das Zeichen für eine Sitzung des Rates gab, nicht nur die Ratsherren zum Buleuterion strömten, sondern zugleich die Menschen auf der Agora auseinanderliefen, weil jeder befürchtete, verhaftet zu werden.
Das klingt nach ganz unangenehmer, so richtiger Angstsituation.
Aber auch so krass, dass sie da wirklich in diesen Hermen dann schon wieder den Komplott zum Sturz der Demokratie sehen. Also dass diese Hermen irgendwie total aufgeladen sind. Klar, die standen überall, die gab es auf der Akropolis und auf der Agora, also irgendwie auch an diesen Orten, wo Demokratie stattfindet. Es gab die natürlich auch in Gymnasien, also im Gymnasium, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass das ja auch ein ganz wichtiger Ort der Identitätsbildung war. Ja, und wenn man da Hermen hat und die werden zerstört, dann will man damit offenbar direkt die Demokratie stürzen. Wow.
Das ist natürlich zu Zeiten einer aufgeladenen politischen Stimmung wahrscheinlich so der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen brachte oder eben die Explosion dann auch sozial und politisch eigentlich erzeugte. Und was aber eben spannend ist, dass natürlich nicht jede Denunziation dann auch rechtmäßig war oder der Wahrheit entsprach, weil sich natürlich viele auch versuchten, die eigene Haut zu retten, indem man andere anzeigte. Und das beschreibt eben Andokides auch selber, dass er Opfer einer solchen Anzeige wurde, indem ein sogenannter Diokleides eben ihm und seiner Familie dann irgendwie Böses wollte. Und das beschreibt er wie folgt. Ermuntert durch diese schlimme Lage der Stadt, reichte Diokleides beim Rat eine Denunziation ein. Er behauptete, die Männer zu kennen, welche die Hermenbüsten verstümmelt hätten. Es seien ihrer an die 300. Er legte auch dar, wie er durch Zufall Augenzeuge des Komplotts geworden sei. Diokles nämlich sagte aus, ein Sklave arbeite für ihn in Laurion und er habe dessen Lohn abholen wollen. Er sei sehr früh aufgestanden, weil er sich in der Zeit geirrt habe, denn es war hell durch den Vollmond. Als er nun am Eingang des Dionysos-Theaters angekommen sei, habe er eine größere Menge von Menschen vom Odeon in die Orchestra herabkommen sehen. Aus Angst habe er sich in den Schatten zurückgezogen und sich zwischen der Säule und der bronzenen Feldherrenstatue verborgen. Von da aus habe er eine Menge von an die 300 Personen in Gruppen zu 5, 10 und manchmal 20 herumstehen sehen. Beim Mondschein habe er die Mehrzahl der Gesichter erkennen können. Nachdem er das gesehen hatte, so sagt er, sei er nach Laurion gegangen, um am nächsten Tag vom Hermenfrevel zu erfahren. Da habe er sofort gewusst, dass dies das Werk der Männer sein musste, die er gesehen hatte.
Also vielleicht nicht so der most trustworthy Augenzeuge, der da irgendwie nur im Dunkeln was gesehen hat, aber der Mond hat genug geschienen, dass er da alles vermeintlich sehen konnte. Naja.
Und das hat also das Schicksal dann entscheidend geprägt des Andokides, weil er eben dann auch Opfer dieser Anzeige wurde. Er wurde inhaftiert mit Familienmitgliedern und in dieser Haft, eben das ist wahrscheinlich auch die Stelle, die Thukydides meint, wenn er sagt, ein Inhaftierter wurde überredet, auszusagen und auch andere zu denunzieren. Es könnte Andokides gewesen sein, selbst wenn er den Namen nicht erwähnt. Aber eben in dieser Haft kam ihm dann die Überzeugung, dass es eben besser wäre, selber Leute anzuzeigen, als vielleicht den sicheren Tod in Kauf zu nehmen mitsamt seiner Familienmitglieder. Und da kommt er also zu einem sehr pathetischen Teil seiner Rede und sagt folgendes: O ich Unglückseligster unter allen Sterblichen, darf ich es geschehen lassen, dass meine Verwandten in so ungerechter Weise zugrunde gerichtet, dass sie zum Tode verurteilt werden, dass ihre Güter konfisziert und dass dazu ihre Namen auf Schandsäulen eingemeißelt werden, als wären sie von den Göttern verflucht, obwohl sie an dem, was geschehen ist, völlig schuldlos sind? Soll ich zulassen, dass außer ihnen 300 Athener unschuldig hingerichtet werden, dass der ganze Staat schließlich durch gegenseitiges Misstrauen seiner Bürger in die größten Übel gestürzt werde, oder soll ich den Athenern sagen, was ich von Euphiletos, dem eigentlichen Täter, gehört habe?
Eieiei, also er will sich da selber retten und noch andere retten und dann muss er halt den Täter verraten.
Man merkt halt schon auch, dass es eine eigene Verteidigungsrede ist, weil da ist natürlich alles zum Wohle der Stadt. Also das macht jetzt nicht nur, um seine eigene Haut zu retten, sondern auf jeden Fall zum Wohle der Stadt.
Na klar.
Ganz klar. Und er wiegt dann auch ab, das ist auch moralisch fragwürdig natürlich, aber sagt, naja, das Wohl von 4 Tätern, die dann vielleicht hingerichtet werden oder auch ins Exil gehen können, was wiegt das gegen mich, meine Familie und eben 300 andere Athener, die völlig schuldlos hier angezeigt werden? Also es ist ein ganz klares Abwägen von verschiedenen Szenarien und geht natürlich im Kern auch darum, die eigene Haut zu retten. Und genau das ist eben auch eigentlich Anklagepunkt dieser Anklagerede, die eben überliefert ist, auch wenn sie vielleicht nicht authentisch zu diesem Prozess gehört. Und da beschreibt eben dieser Redner: Was für eine Seele hat nach eurer Meinung dieser Mensch, der sich zu dieser überaus schändlichen Tat verstieg und seine eigenen Freunde verriet, bei solch unsicherer Aussicht auf Rettung für sich selbst?
Tja, so ist das, wenn man seine Freunde verrät, um sich nur selbst aus der Affäre zu ziehen. Oje. wird dann die fehlende Loyalität angeprangert, die moralische Integrität in Frage gestellt.
Und schlussendlich war das eben der Anklagepunkt damals, der dann wiederholt wird in dieser Rede um 400 vor Christus. Und ich zitiere noch einmal: Dieser Mann zog ein priesterliches Gewand an und in Nachahmung der heiligen Handlungen enthüllte er vor Uneingeweihten die heiligen Geräte und sprach mit seiner Stimme die Worte, die nicht ausgesprochen werden dürfen. Die Götter, an die wir glauben, die wir verehren und die wir für heilig halten, denen wir opfern und zu denen wir beten, hat er verstümmelt. Also das sind ganz klare Kontraste, die hier aufeinandertreten. Natürlich vor Gericht, man versucht auf beiden Seiten hin zu dramatisieren. Und eben Andokides ist es gelungen, dann die Richter zu überzeugen. Und er wurde dann in diesem Prozess freigesprochen und nicht verurteilt, 400 vor Christus.
Noch Glück gehabt.
Also letztlich ist es für ihn gut ausgegangen, dass er dann noch die anderen verraten hat.
Aber eben, dass es für zahlreiche Athenerinnen und Athener und vor allem auch für Metöken nicht gut ausging, das können wir jetzt am epigraphischen Befund ablesen, nämlich an den sogenannten attischen Stelen. Und das ist ein Terminus, der bei Julius Pollux überliefert ist. Das ist ein kaiserzeitlicher Lexikograf, der sich sehr mit Athen und mit den Wörtern in Athen und mit unterschiedlichen Kontext von Wortgebrauchen auseinandergesetzt hat und der eben so ein Onomastikon geschrieben hat, also ein onomastisches Lexikon eigentlich. Und der schreibt: Auf den attischen Stelen, die im Eleusinion stehen, ist aufgeschrieben, was von den Frevlern hinsichtlich der beiden Göttinnen öffentlich verkauft wurde.
Okay, das bedeutet, da wurden jetzt Leute verurteilt, da wurden Leute gefasst, die die vermeintlichen Übeltäter dieses Hermann Frevels waren. Ob sie jetzt das wirklich gewesen sind, gut, das steht in der Schwebe, das müssen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal annehmen oder hoffen, wie auch immer. Und die wurden verurteilt und dann wurden deren Besitztümer beschlagnahmt und verkauft, oder wie war das?
Genau, das waren öffentliche Auktionen, wo wahrscheinlich die athenischen Poleten verantwortlich waren, also Versteigerungsbeamte, die eben für die Versteigerung von konfisziertem Besitz zuständig waren. Und interessant ist nun, dass sich hier an dieser Stelle der epigraphische Befund mit dem literarischen Befund wirklich verschränkt und trifft. Und zwar können wir anhand dieser Stelen, es sind 10 an der Stück, mit mehreren Kolumnen, also das ist wirklich ein sehr umfangreicher epigraphischer Befund, der leider nur sehr fragmentarisch überliefert ist, aber immerhin, wir haben doch einige Stellen, die sehr gut überliefert sind. Und in diesen Inschriften können wir 12 Personen identifizieren, von den 33, die Andokides als Verurteilte des Mysterienfrevels nennt, und 3 von den 22 Hermokopiden, also von den Hermenfrevlern. Das heißt, wir haben hier einen dokumentarischen Beweis für einzelne Namen und einzelne Persönlichkeiten, die Andokides eben als verurteilt beschreibt, und können also hier eigentlich überprüfen, ob der literarische Befund denn auch historisch korrekt ist.
Und wie funktioniert das da bei diesen attischen Stelen? Werden da die, sag ich mal, die Mysterienfrevler und die Hermenfrevler getrennt behandelt oder ist das alles in einem?
Es ist nicht so systematisch gegliedert, dass man jetzt sagt, in der linken Spalte kommen die Hermenfrevler zum Zug, dann in der rechten Spalte die Mysterienfrevler, sondern das sind einfach Einträge, die je nach Auktion aufgelistet wurden, also je nach Datum, was an diesem Tag gerade verkauft wurde. Und bei einigen gibt es Überschriften von denjenigen eben, die gegen die Göttinnen frevelten oder von den Mysterienfrevlern. Und auch Überschriften von denjenigen, die in beiden Freveln schuldig waren. Also es ist ganz klar der Bezug auf diese beiden Skandale, die als zusammenhängend betrachtet wurden, auch wenn es eigentlich 2 verschiedene Tatbestände sind. Aber es hing eben zusammen und es gab anscheinend eben auch Doppelstraftäter.
Ach.
Und diese Listen sind eigentlich formal gesehen ganz uninteressant, weil es einfach Listen sind. Also wir haben 3 Spalten in der Regel. In der linken Spalte haben wir die Verkaufssteuer, das sogenannte Eponion. Das ist mindestens 1% vom versteigerten Betrag, also vom Wert des versteigerten Guts. aber manchmal auch mehr. Also das sind verschiedene Kategorien, die da zum Zuge kommen, aber eben mindestens 1%. Dann haben wir in der mittleren Spalte den Erlös, also den Wert, der erzielt wurde bei der Versteigerung. Und in der rechten Spalte haben wir die eigentliche Sache, die verkauft wurde. Eben da hatten wir ja von den Sklaven schon gesprochen in der Folge 44. Da können wir also ganz klar nachvollziehen, was ein Knabe kostet, was ein Goldschmied kostet und was eine Amme kostet. Und eben all das war unter einer Überschrift einer Person, die eben all diese Gegenstände, Sklaven und Immobilien im Besitz hatte. Also wir haben hier einen einmaligen Einblick eigentlich in das Inventar eines wohlhabenden Atheners und können also in Ausschnitten eigentlich nachvollziehen, was der so in seiner Wohnung hatte, was der so besessen hat und wie viel wert das Ganze denn eigentlich war.
Total faszinierend.
Und was gab es da noch so von diesen Straftätern, was da versteigert wurde, abgesehen von den Sklaven?
Ganz häufig wird Mobiliar erwähnt, also beispielsweise Klinen und Betten. Da wird interessanterweise auch die sogenannte milesische Produktion erwähnt. Also es wurden offensichtlich Betten in Milet produziert, die dann in Athen verkauft wurden und sozusagen als Marke angeboten wurden. Das sind also diese Klinen. Dann gibt es Tische, Stühle, Truhen, Matratzen, Bettwäsche aller Art, also Bettdecken, Überzüge, Teppiche, die man auch und sonstige Decken, die man auf Betten gelegt hat, Kissen etc.
Krass, also wird hier das ganze Schlafzimmer versteigert.
Also alles, was in diesem Haus eigentlich vorhanden war. Bronzekesseln, interessanterweise sehr wenig Symposionsgeschirr, also nur einige Kratere und einige Becher, aber jetzt nicht Kylikes oder so, wie wir das jetzt eigentlich erwarten würden bei einem aristokratischen Clan, dass da also massenweise auch Tischgeschirr eigentlich verkauft wurde. Es kann natürlich sein, dass das vielleicht schon vorher gerettet wurde, also als man sah, dass man angeklagt wurde, dass man das eingepackt hat und dann mit ins Exil nahm. Aber eben, das wird hier offensichtlich nicht verkauft. Hauptsächlich auch Vorratsgefäße, also beispielsweise Pitoi oder auch Kochgeschirr, was man also zum Essen zubereiten brauchte. Das waren also das Mobiliarsstücke, dann viel Kleidung auch, vor allem Mäntel, aber auch Sandalen und Umhänge, die wurden versteigert. Und dann gibt es eine ganze Sparte eigentlich von landwirtschaftlichen Produkten oder auch Inventaren, weil natürlich diese Aristokraten, deren Besitz konfisziert wurde, das waren reiche Leute, die hatten Landbesitz und auf diesem Landbesitz war natürlich unterschiedliches Gerät für die Ernte. Es wird auch Ernte beispielsweise versteigert, die schon eingeholt wurde. Also wenn da schon gewisse Säcke mit Getreide standen oder Olivenöl oder Wein schon in den Amphoren war, dann wurde das als Inventar auch mitversteigert. Und es wurden auch Pachteinnahmen und Mieteinnahmen dann dazu gerechnet. Also wenn man ein Landgut mit Pacht eben versteigerte, dann ist die Pacht und das Landgut beides mitgemeint beim Versteigerungswert.
Und das wurde dann einfach für den Besitz der Stadt versteigert oder wer hat denn da den Erlös bekommen?
Die Versteigerungen waren öffentlich, aber es konnte in der Regel jeder, der sich das kaufen wollte, eigentlich mitbieten. Und der Staat hat die Steuer bekommen, also dieses Eponion, das in der linken Spalte eben erwähnt wird.
Okay.
Vielleicht illustrieren wir die ganze Auktionsgeschichte noch einmal mit einem Beispiel, das ihr dann auch auf der Website ausgesprochenalt.com nachlesen könnt und wie auch alle anderen Quellen, die wir hier behandelt haben und Bilder und auch Literaturhinweise. Und eben auf diesen sogenannten attischen Stelen, die wir haben, zitiere ich mal einen Eintrag, der ziemlich vollständig ist. Und der beginnt folgendermaßen. Folgendes wurde verkauft unter der Erechtheis als siebter Prytanie im Monat Gamelion am siebten Tag seit Beginn. Das ist also eine Datumsangabe. Von Axiochos, Sohn des Alkibiades, aus dem Demos Skambonidae. 2 Drachmen, also Verkaufssteuer, 195 Drachmen Erlös, Olas Sklave. Und dann, nächste Zeile, am 9. vor Ende des Gamelion, also noch im selben Monat, von Axiochos, Sohn des Alkibiades, aus dem Demos Skambonidae, Verkaufssteuer 1 Drachme 3 Obolen, Verkauf 130 Drachmen, Sklave aus Messenien. Und weiter, am 6. vor Ende des Gamelion, von Adeimantos Sondes Leukolophides aus dem Demos Scambonidae. Eine Drachme Verkaufssteuer, 50 Drachmen Erlös, Ernte eingebracht vom Land in Orineion. Und dann Summe insgesamt 379 Drachmen und 3 Obolen. Und dann, nächste Zeile, von den wegen beidem Verurteilten, also wegen beiden Freveln,
Ui.
Im Gamelion am 6. vor Ende. Von Euphiletos, Sohn des Timotheus, aus dem Demos Kydathenaion. Eine Drachme, 3 Obolen Verkaufssteuer, 105 Drachmen Erlös, Haus im Gebiet von Semachidae. Dann eine Drachme, 3 Obolen Verkaufssteuer, 105 Drachmen Erlös, Haus in Gargetos. 2 Drachmen, 3 Obolen Verkaufssteuer, 205 Drachmen Erlös, Grundstück in Myrinuta und Garten und Haus. 3 Obolen Verkaufssteuer, 10 Drachmen Erlös, Grundstück in Aphidna. Summe insgesamt 431 Drachmen, Summe von beiden 810 Drachmen, 3 Obolen.
Krass, also da werden mehrere Häuser verkauft, Grundstücke und so weiter. Von diesem Axiochos, der Sohn von Alkibiades war, da wird der Sklave irgendwie verkauft für 195 Drachmen. Also richtig was da auch an Geld zusammenkommt. Aber wer bekommt denn da den Erlös? Also wer sackt das am Ende ein, den Gewinn?
Interessanterweise wird das in der Inschrift selbst nicht erwähnt. Wir wissen nur, dass sehr wahrscheinlich eben Verkaufsbeamte, also diese Poleten, Auktionsbeamten, für die Auktion zuständig waren. Die haben sicherlich diese Steuer bekommen. Und man kann davon ausgehen, dass ein Teil sicher an den Staat ging. Ich meine, Athen war im Peloponnesischen Krieg. Es war eine schwierige Zeit. Die Kriegskassen leerten sich nach und nach. Da kann man sich gut vorstellen, dass damit auch sozusagen staatliche Projekte finanziert wurden. Aber ein wichtiger Teil, wenn nicht der ganze, das wissen wir nicht, ging sicherlich auch an die geschädigten Gottheiten, Demeter und Persephone, vielleicht auch Hermes. Und darauf deutet halt auch der Fundort hin, also dass es beim Eleusinion in der Nähe der Agora gefunden wurde. Und eben Pollux erwähnt auch, dass es wahrscheinlich im Eleusinion aufgestellt wurden, diese Stelen. Und es deutet also auch alles auf einen eher religiösen Aufstellungskontext hin. Und könnte auch die Summen, dann die Verteilung der Summen vielleicht erklären. Aber ganz genau wissen wir es leider nicht.
Super spannend. Und hier Axiochos, den hast du jetzt mehrmals genannt. Der ist jetzt mehrmals vorgekommen in dieser Liste. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, spannend ist, dass man eben, wenn man diese Puzzleteile zusammenbaut und zusammensetzt, dass man dann gewisse Bezüge feststellen kann und auch eben Personen feststellen kann, die immer wieder auftreten in unterschiedlichen Auktionen, also erwähnt werden und dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten dieser Besitz verkauft wurde. Der ganze Prozess dieser Auktion muss lange gedauert haben, weil man ja erst einmal herausfinden musste, wo hatte diese Person überhaupt Besitz, wie viel Besitz ist es, wie viel ist das wert. Man musste Inventarlisten erstellen etc. Das ist ja sicher nicht in einem lokalen Register in Athen für jeden einzelnen Bürger festgehalten worden, sondern das war eine mühsame Arbeit, wahrscheinlich auf lokaler Ebene und wahrscheinlich war man dann auch auf die Initiative der lokalen Bevölkerung angewiesen, dass jeder, der weiß, wo noch irgendwo ein Stück des Besitzes von Axiochos ist, dass man das eben anzeigt und dass man das dann zur Auktion bringt. Und so kann man also erklären, dass viele Einzelteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten verkauft wurden und dass es nicht so ein Gesamtpaket war, wo man direkt zu Beginn wusste, okay, der hat so viele Ländereien, der hat 3 Häuser, 20 Sklaven und folgenden Hausrat, sondern dass es eben ein stückweise Verkauf war.
Das ist auf jeden Fall ein krasser Einblick in die, einerseits in die Alltagsgeschichte, quasi was ist an Mobiliar da, was ist an Besitzungen da. Ist aber auch spannend jetzt so aus geldgeschichtlich numismatischer Perspektive, weil es uns einen Einblick in Wertigkeiten oder auch in Wertverhältnisse gibt. Also es ist ja schon mal ganz spannend, dass die Sklaven teurer und wertvoller sind als die Häuser zum Beispiel.
Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, krass.
Interessant ist auch, dass Mobiliar sehr billig war, also die erwähnten milesischen Betten. Da hat eines nur 7 Drachmen gekostet. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass man eine Drachme Tageslohn eigentlich annehmen kann in Athen dieser Zeit, sind das also gut sieben Tageslöhne, 7 Drachmen, 3 Obolen, also gut ein Wochenlohn für ein milesisches Bett. Andere Betten waren ein bisschen billiger, die waren dann teilweise um die 6 Drachmen. Interessant ist auch, dass wir Werte haben für panathenäische Preisamphoren, die wir ja auch aus dem archäologischen Befund sehr gut kennen. Und zwar waren 10 Preisamphoren zwischen 4 Drachmen und 6 Drachmen einer Obole wert. Also auch nicht unglaublich viel. Das sind ja zwar handwerkliche Produkte, aber eben doch auch gewisse Standardisierungen, vielleicht auch das Phänomen der Massenproduktion, wenn man das so ein bisschen anachronistisch sagen kann. Auf jeden Fall hat man hier mal einen Wert, den man auch mit dem archäologischen Objekt verbinden kann. Und in vielen Fällen gelingt das eben leider nicht, selbst wenn wir so schöne Listen haben wie die vorliegende hier. Aber wenn wir einfach nur lesen, okay, dieses Grundstück hat so und so viel gekostet, dieses Haus so und so viel, das bedeutet ja nicht, dass wir abschätzen können, wie groß das Grundstück tatsächlich war, wie fruchtbar das Land war, wie viele Räumlichkeiten das Haus hatte und etc. Also da sind wir sehr schnell wieder an den Grenzen des Wissbaren angelangt, leider. Aber immerhin, wir können eine grobe Vorstellung gewinnen, auch was eben in diesen Häusern war an Hausrat, wovon wir ausgehen müssen, so wenn wir an einen antiken Haushalt denken. Und das ist schon mal sehr, sehr nützlich für, ja auch eben, wie du gesagt hast, für die Alltagsgeschichte.
Aber das heißt, wir müssen eigentlich diesem riesengroßen Skandal, dieser total schwierigen politischen Situation, dass alle denunzieren sich gegenseitig, dann wird dieses Gerichtsverhandlungen, Reden, Gegenreden und so weiter, es wird alles inschriftlich festgehalten. Wir müssen ja dem unglaublich dankbar sein, weil wir quasi einerseits den Skandal total gut nachvollziehen können, über die verschiedenen Quellengattungen hinweg, aber wir kriegen ja durch einen Einblick in Aspekte, wo wir sonst einfach nie Einblick hätten. Also weil wir nicht wissen, was kostet jetzt eigentlich so eine milesische Liege, geschweige denn, dass die milesischen Ligen besonders sind im Vergleich zu den normalen Ligen. Also das ist ja einfach total cool, dass wir so irgendwie Einblicke bekommen, basierend auf eigentlich fast schon einem Jahrhundertskandal, der da passiert.
Das ist wirklich ein Glücksfall eigentlich, weil sich hier ja auch die Epigraphik trifft mit der antiken Geschichtsschreibung, mit dem antiken Recht, mit der Rechtsgeschichte. Und es uns eben aber auch zeigt, wie vielseitig solche Besitzungen waren. Also besonders erstaunt hat mich in der Vorbereitung, dass also auch Grundstücke und Häuser an unterschiedlichen Orten im Mittelmeerraum verkauft wurden. Beispielsweise nicht nur in Athen und Attika. Also da kann man zwar auch unterscheiden zwischen Stadthäusern und Landhäusern. Das kann man aufgrund der Ortsangabe recht gut rekonstruieren, also was jetzt Land- und Stadthaus war, aber es waren eben auch Häuser und Grundbesitz eben in fremden Gebieten eigentlich, auf Euböa beispielsweise, auf Tarsos oder auch in Klazomenai, also an der kleinasiatischen Westküste. Auch da hatten reiche Athener die Möglichkeit, irgendwie Besitzungen zu erwerben, und das gibt uns also auch einen Einblick in die Vielfalt von Besitzungen, die eben diese reiche Oberschicht eigentlich im Laufe der Zeit auch über Generationen hin sich anhäufen konnte.
Kann ich mir das dann im Prinzip als Ferienhaus schön am Meer in Klazomenai vorstellen, was dann da vom Straftäter verhökert wurde?
Das bleibt deiner Fantasie überlassen, was das denn genau für ein Domizil war. So genau sagen das eben leider die Inschriften nicht. Da steht dann nicht das Ferienhaus beispielsweise im 3. Stock eines Wohnblocks, sondern das sind dann eben leider doch nur sehr pauschale Angaben, aber für die geografische Einordnung dennoch sehr wichtig.
Ja, ich finde es super spannend, wie hier die verschiedenen Quellenarten zusammenfinden. Und ich habe das doch richtig verstanden. Einige der Namen, die jetzt in der Inschrift genannt wurden, die hatten wir auch literarisch schon von Andokides überliefert. Also das ist ja ein riesengroßer Zufall, super spannend.
Genau, also insgesamt sind von denjenigen, die Andokides eben als Mysterienfrevler bezeichnet, 12 bekannt von den 33 bei Andokides. Und von den Hermenfrevlern sind es 3 von den 22 literarisch überlieferten. Das heißt aber natürlich, dass es nicht bei diesen 3 oder 12 bleiben muss. Also die Inschrift ist sehr fragmentarisch. Es kann gut sein, dass da noch mehr dazukommen. Aber es ist doch genug da, dass wir also das nicht irgendwie als Zufall oder als Fantasiekonstrukt von diesem Redner bewerten sollen, sondern dass es eher der Glaubwürdigkeit eigentlich dieses literarischen Testimoniums dient und genutzt werden kann.
Ja, richtig True Crime, was hier aufgedeckt werden kann, Jahrtausende später, absolut irre.
Vielen, vielen Dank, Julian, dass du uns mal wieder entführt hast in die Kriminalfälle der antiken Welt. Das ist wirklich unglaublich spannend, was man da einerseits über die Rechtsgeschichte, über das Rechtsverständnis, auch irgendwie was eine Straftat ausmacht überhaupt, nachvollziehen kann und wie wichtig es ist, nicht die Götter und ihre Standbilder denen was anzutun. Aber auch unglaublich spannend, was man da darüber hinaus mit diesem Material noch alles machen kann und könnte. Ich habe ganz viele Ideen, was das mit Geldgeschichte und Numismatik noch zu tun haben könnte. Vielen, vielen Dank, dass du uns so was Spannendes mitgebracht hast, Julian. Vielen Dank, dass du wie immer unser heißgeliebter Gast warst. Ich glaube, wir haben noch sehr viel auch noch zu besprechen, jetzt in privater Natur, aber das klären wir dann jetzt gleich vielleicht noch mit einem Gläschen Wein oder so und lassen die Sommerstimmung aufkommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. 2 großartige Skandale, die du hier versucht hast, mit uns aufzuklären.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Es war wie immer eine Freude.
Wie immer findet ihr natürlich alle Quellen auf unserer Homepage. Julian hat schon erwähnt, ausgesprochenalt.com. Da findet ihr Quellen, Literaturhinweise und ein paar Bilder. Bewertet uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns da über Sterne, über Kommentare, was auch immer die Plattform jeweils hergibt.
Und wenn ihr dann wollt, könnt ihr uns auch noch auf Instagram folgen.
In diesem Sinne.
Tschüss und bis bald.
Macht es gut, danke fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao. Das mit dem Outro, Intro und Outro ist immer ein bisschen sketchy.